Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries. Ich begrüße Sie herzlich an diesem Freitagnachmittag zu einer monothematischen Sendung, die sich dem aktuellen literarischen und seit Jahrzehnten politischen, nun ja, Werk von Peter Handke widmet. So schauen wir im späteren Verlauf der Sendung auf eine Veröffentlichung, die bei Jung und Jung Salzburg erschienen ist. Innere Dialoge an den Rändern heißt diese Peter Handkes Journalaufzeichnungen aus den Jahren 2016 bis 2021. Doch zuvor einordnend ein Sammelband, der gerade erschienen ist bei Königshausen und Neumann zu Peter Handke und Jugoslawien. Denn seit Jahrzehnten bildet Jugoslawien eine der wichtigsten Topoi im Werk Peter Handkes. Regelmäßig führen seine Texte, die in diesem Kontext entstehen, wie auch seine medialen Auftritte zu erregten öffentlichen Debatten. Im Zuge jeder größeren Auszeichnung, wie zum Beispiel beim Heine-Preis der Stadt Düsseldorf, auf den Handke schließlich verzichtete, und vor allem nach der Zuerkennung des Literaturnobelpreises, wurde die Erregung größer und die Gräben zwischen Handke-Verteidigern und Handke-Gegnern in der Wissenschaft und den Medien tiefer. Nun ist eine Anthologie erschienen, herausgegeben von Vahidin Preljevic und Clemens Rudner, die sich Peter Handkes Jugoslawien-Komplex, so auch der Titel, aus verschiedenen Perspektiven nähert. Mehr weiß Angela Gutzeit.
Nicht nur die Dauer der Kontroverse um Peter Handkes sogenannte Jugoslawien-Texte ist beispiellos. Auch seit nun etwa 30 Jahren die Härte der Auseinandersetzung in der Rezeption. Das jüngste Beispiel dafür ist der Band Peter Handkes Jugoslawien-Komplex. Der Anspruch der beiden Herausgeber, Vahidin Preljevic und Clemens Rudner, war es, eine kritische Bestandsaufnahme nach dem Nobelpreis zu leisten, so der Untertitel des Buches. Mit kritischer Bestandsaufnahme war nicht zuletzt eine Zusammenführung unterschiedlicher Positionen gemeint, um
eine faire, offene akademische Diskussion der bei Handke inkriminierten Sachverhalte bzw. ihrer literarischen Darstellung anzubieten, um zu vermeiden, dass wie bei der ersten Debatte getrennte Anthologien entstünden, wo, wie in Kirchenbänken voneinander getrennt, die BefürworterInnen und KritikerInnen sich jeweils um ihr eigenes Fähnlein scharten.
Eine gute Idee. Schließlich hatte die Handke-Kontroverse mit dem Nobelpreis 2019 noch einmal gewaltig an Fahrt aufgenommen. Und zwar weltweit. Hinzu kommt, die Wortmeldungen zu Handkes politischer Positionierung im Verlauf der Jugoslawienkriege und seine Parteinahme für serbische Nationalisten und Kriegsverbrecher sowie zur damit verbundenen Frage des Verhältnisses von Politik und Poetik sind mittlerweile unüberschaubar. Aus der geplanten Gegenüberstellung von Pro und Contra Handke wurde jedoch nichts. Wie die Herausgeber in ihrem Vorwort mit leicht indigniertem Unterton anmerken, waren die Fliehkräfte wohl zu stark. Unter anderem habe sich, Zitat, der Leiter eines großen Literaturhauses sowie ein anderer Handke-Apologet, gemeint sind ganz offensichtlich der Literaturwissenschaftler Klaus Kastberger und der Journalist und Autor Lothar Struck, gedrückt bzw. im letzten Augenblick ihren Beitrag zurückgezogen. Sehen wir einmal von diesen etwas unnötigen Seitenhieben ab, so kann sich diese Anthologie mit ihren wissenschaftlichen und essayistischen Beiträgen durchaus sehen lassen. Der Band teilt sich in drei Sektionen: generelle Bestandsaufnahme der Debatten, diverse Einzelaspekte und literarische Texte und essayistische Beiträge von Schriftstellern und Schriftstellerinnen mit ex-jugoslawischem Hintergrund. Die Bestandsaufnahme nun gerade mit dem Philosophen Slavoj Žižek zu starten, ist allerdings nicht so glücklich. Bekanntlich poltert der Slowene gern. Handke hätte 2014 dafür plädiert, den Literaturnobelpreis abzuschaffen, da dieser eine falsche Kanonisierung von Literatur offenbare. Die Tatsache, dass genau er dann den Preis 2019 erhalten habe, gebe ihm nachträglich recht, so Žižek in seinem englischsprachigen Beitrag, hat das Nobelpreiskomitee einen Befürworter des Genozid ausgezeichnet? Dieser als Frage formulierte Titel wird dann auch mit einem Ja beantwortet, wenn der Philosoph schreibt: Unpolitische Grübeleien, hier wohl gemeint im Sinne von unqualifizierten und interessegeleiteten Betrachtungen, über die komplexe Natur von Seele und Sprache seien der Stoff, aus dem ethnische Säuberungen entstünden. Den Versuch einer Bestandsaufnahme der Debatten leistet in diesem Kapitel vor allen Dingen Cvetan Lakovidulic, Germanist an der Universität Zagreb. In seinem lesenswerten Beitrag mit dem Titel »Jugoslawien von oben – 25 Jahre Handke-Kontroverse« stellt Vidulic die Frage, wie die stark variierende Toleranzschwelle gegenüber den doch so drastischen Tabubrüchen Handkes zu erklären sei und stellt sie in den Kontext der Bewusstseinsbildung nach 1945.
Die Geschichtsbilder und Denkfiguren der Gesinnungsmilieus mit ihren antifaschistischen, antitotalitären oder antikommunistischen Perspektiven konturieren offensichtlich auch die Antworten auf ethische oder ästhetische Fragen, aktivieren oder blockieren emotionale Resonanzen, heben oder senken Wahrnehmungspegel und Toleranzschwellen in der Begegnung auch mit Denkfehlern und Tabubrüchen der gröbsten Art.
Eine weitere Erläuterung zu diesem interessanten Aspekt bleibt leider aus. Es folgen Beiträge der Herausgeber Vahidin Preljevic, er lehrt deutschsprachige Literatur an der Universität Sarajevo, Clemens Rudner, Literatur- und Kulturwissenschaftler am Trinity College Dublin, wie unter anderem der kroatisch-deutschen Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin Alida Bremer. Sie zeigen vor allen Dingen Forschungslücken auf und folgen Mustern und Spuren in den sogenannten Jugoslawien-Texten Handkes. Angefangen von dessen Slowenien-Essay »Abschied des Träumers vom neunten Land« von 1991 bis zur Erzählung »Die moravische Nacht« von 2008. Vahidin Preljevic:
Der ex-jugoslawische Raum mit seiner landschaftlichen, geschichtlichen, politischen und kulturellen Physiognomie spielt eine konstante Rolle in Handkes Universum. Und zwar nicht nur auf der biografischen und literarischen Ebene, sondern auch für sein Verständnis der Politik, der Geschichte, der Frage von Schuld und ja sogar der Identität. Was in einem großen Teil der Handke-Forschung entweder nicht ernsthaft berücksichtigt wird oder wenn ja, dann ohne profundes Verständnis der ex-jugoslawischen Geschichte oder Diskurskonstellationen.
Ergänzend dazu zeigt der Germanist Paul Gruber von der Europa-Universität Flensburg in seinem Beitrag »Handke und die serbischen Medien« Parallelen auf, die sich in den Wortmeldungen und Texten des Schriftstellers zum serbisch-nationalistischen Identitätskurs finden lassen. Im Zuge des Zerfalls Jugoslawiens und des umstrittenen NATO-Krieges 1999, der die Armee des Serben Slobodan Milosevic zum Rückzug aus dem Kosovo zwang, schossen Mythenbildungen ins Kraut, so Gruber. Sie rankten sich um Begriffe wie Abstammung, Kultur, Volk, moralische Reinheit des serbischen Krieges und um die angebliche Natürlichkeit und Authentizität des vom Westen abgewerteten Balkans. Begriffe und Verschwörungstheorien, die sich bei Handke fast deckungsgleich wiederfänden. Beispielsweise, wenn der Autor immer wieder den Opferstatus der Serben betone und ihre Berechtigung zur Rache nahelege. Zu deuten als eine gewisse Rechtfertigung der Massaker von Srebrenica, auch wenn Handke diesen Genozid in einem verspäteten Statement schließlich verurteilte. In diesem Kontext ist auch der Beitrag des Schweizer Historikers Michael Portmann zu sehen, der sich mit Handkes Volksbegriff beschäftigt. Er weist auf den geradezu inflationären Gebrauch von Bezeichnungen wie Serbenvolk, Serbenhäuptling, Volk der Serben hin. Offensichtlich, so Portmann, begreife der Schriftsteller Völker als biologisch-genetische Einheiten. Dies verbunden, um noch einmal Paul Gruber zu zitieren, mit einem ständigen Changieren zwischen Politik und Literatur. So etwa in den Texten »Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morava und Drina« oder »Gerechtigkeit für Serbien« und »Im sommerlicher Nachtrag zu einer winterlichen Reise«, beide von 1996. Auffällig hier, wie in weiteren Texten, die ins Mystische gesteigerten Naturbetrachtungen, die Preisung serbischer Charaktere, deren Gastfreundschaft und natürliche Bodenständigkeit, in Kontrast gesetzt zum kriegerischen Geschehen. Ein perfides Verfahren, so schreibt Alida Bremer in ihrem Essay »Der Dichter auf dem Irrweg« zu Handkes literarischen Jugoslawien-Texten.
In ihnen wird Sprache mit poetischer Geste missbraucht, um eine Faktenlage durch eine prophetische Wahrheit zu ersetzen. Und dieser Missbrauch wird zur Offenbarung der Dichtkunst erklärt.
Dieser Band bietet eine Fülle von Anregungen zum Diskurs über Peter Handke und seine sogenannten Jugoslawien-Texte. Aber zu manchen interessanten Thesen hätte man sich weitere Ausführungen gewünscht. So stellt Clemens Rutner in seinem Beitrag »Peter Handke und die österreichische Unfähigkeit zu trauern« die These auf, Serbien sei für den Sohn einer slowenischen Mutter und eines deutschen Wehrmachtssoldaten so etwas wie eine Übertragungsneurose geworden, eine Art Stellvertreterkrieg in Bezug auf die Verdrängung und Verlogenheit Österreichs nach 1945. Sozusagen eine Verklärung Jugoslawiens bzw. Serbiens als Kompensation für die schuldhafte verlorene Heimat. Noch ein kurzer Blick auf den dritten Teil des Bandes. Neben Bettina Balaka und Barbie Markovic ist hier ein Text des deutsch-bosnischen Schriftstellers Sascha Stanisic zu lesen. Der Autor hatte 2019 im Jahr der Nobelpreisverleihung an Handke den Deutschen Buchpreis erhalten und diese Auszeichnung zu einem wütenden Angriff auf Handke und die Wahl des Nobelpreiskomitees genutzt. In seinem Beitrag »In der Recherche« erwähnt Stanisic Peter Handke mit keiner Silbe und doch ist klar, auf wen er zielt.
Bei historischen Krisen sollte es sehr, sehr gute Gründe geben, sich über historische Tatsachen zu stellen oder eigene Überzeugungen als Gegenrede der Realität entgegenzustellen.
Die Lektüre der Anthologie Peter Handkes Jugoslawienkomplex ist ergiebig, auch wenn so manch guter Gedanke im Ansatz stecken bleibt. Hinzu kommt, es fehlen jegliche Angaben zu den Autoren und Autorinnen dieses Bandes. Um die Leserfreundlichkeit zu erhöhen, hätte man zudem die englischen Texte übersetzen sollen. Und die hier fehlende Gegenrede der Handke-Apologeten, wie sie die Herausgeber etwas pikiert nennen, bleibt trotz erhellender Leseeindrücke schmerzlich.
Sagt Angela Gutzeit über Vahiden Preljevic, Clemens Rutner, Peter Handkes Jugoslawienkomplex, eine kritische Bestandsaufnahme, Königshausen und Neumann, Würzburg, 339 Seiten, 44,80 €. Im Beitrag wurde bereits angespielt, was auf herausgehobene Weise auch bedeutsam ist für die neue Veröffentlichung von Handke selbst. Bei historischen Krisen sollte es gute Gründe geben, um sich als Schriftsteller über historische Tatsachen zu stellen, so wurde gerade eben Sascha Stanisic zitiert. Nun steht aber Handke dem entgegengesetzt für eine Genauigkeit des Wagen, was wiederum festgemacht werden kann an der aktuellen, bei Jung und Jung Salzburg erschienenen Veröffentlichung des Kärntner Schriftstellers. Seit Mitte der 70er Jahre veröffentlicht Peter Handke Journale, in denen er mit kurzen Eintragungen seine Beobachtungen festhält. Aber auch einer seiner zentralen poetologischen Sätze stammt aus einem früheren Journal. Ich zitiere, »Mein einziges Talent ist seit jeher die Sehnsucht gewesen«, Zitat Ende. Seine neuesten Aufzeichnungen umfassen den Zeitraum zwischen 2016 und 2021, also auch das Jahr 2019, in dem er den Nobelpreis für Literatur erhielt. Hören Sie nun einen Beitrag von Helmut Böttiger.
Peter Handke hat irgendwann einmal beschlossen, seine Wahrnehmung zu schärfen. In den 70er Jahren begann er, seinen besonderen Schreiballtag genauer zu fassen. Privates oder Politisches findet sich in diesen Journalen programmatisch nicht. Aber dafür stößt man auch in den Aufzeichnungen der Jahre 2016 bis 2021 wieder zuverlässig auf poetische Fundstücke wie Horizontzwitscherer, Tautropfenspektrum oder Weidenpappenblütenflaum. Die Notate sind sehr kurz und sie kreisen oft um diese ganz eigene Poetik.
Innehalten, immer wieder Zeitraum erblühen.
Handke arbeitet unbeirrbar an seiner Form von Literatur, die mit allgemeinen Zuweisungen nichts zu tun haben will. Seine Suchbewegungen in der Sprache, dazu ruft er sich selbst immer wieder auf, sind geleitet von Sinnlichkeit und Aufmerksamkeit. Es ist merkwürdig, wie sehr er genau dadurch provoziert, denn alles, was für ihn vorgestanzt, thesenhaft oder, was er selbst nie so formulieren würde, diskursiv wirkt, lehnt er vehement ab. Seit er seine Tagesaufzeichnungen veröffentlicht, ist er aus der Zeit gefallen. Schon immer, gerade auch in den 60er Jahren, hat Handke seine literarische Sprache strikt von der politischen abgesetzt und ihr einen ureigenen Raum zu erschreiben versucht. Deshalb galten seine Sympathien seit jeher den Außenseitern, den Randständigen und Sonderlingen, die sich von den Alltagsnormen und der Alltagsrede absetzen, den von ihm vielfältig beschworenen Caspar-Hauser-Figuren. Mit Rolf-Dieter Brinkmann, den er als einen der wenigen Generationskollegen hochhält, erklärt er den Dichter nicht für zuständig. Handke wendet sich polemisch gegen die landläufige Abnutzung der Sprache. Das Journalistische ist für ihn eindeutig das Gegenteil der Literatur.
Ohne die homerische Quelle, Antonio Machado, geht es nicht. Weg mit der Journalistenprosa.
Hinter Handkes Berufung auf Homer steckt etwas Grundsätzliches. Er reagiert äußerst allergisch auf das journalistische Prinzip der Genauigkeit. Und er proklamiert, sich vor allem vor der Ideologiefalle Genauigkeit hüten zu wollen. Stattdessen plädiert er für eine Genauigkeit des Vagen. Und brüsk richtet er sich gegen alle Anweisungen für ein zeitgemäßes Schreiben, die gleichermaßen für Romane wie für Reportagen gelten, und hält offensiv dagegen, was die Literatur ausmacht.
Eine Klärung durch Rätselhaftigkeit, rätselhaft werden, schleierhaft werden.
Das schleierhaft werden ist für Handke geradezu ein Gütesiegel. Dabei ist es gar nicht so, dass dieser Schreibende sich von seiner unmittelbaren Gegenwart abwenden möchte. Ganz im Gegenteil. Handke will jedes Mal neue Wörter finden und nicht die alten wiederholen. Ein charakteristisches Leitmotiv ist die immerwährende Suche nach den richtigen Zeitwörtern. Auch jetzt findet er wieder neue.
Verb zur einen Schwalbe hoch im Himmel, sie sichelt.
Oder
Verb zu den Meisenflügeln beim Durchqueren der ersten Morgensonne, sie glimmern.
Der Schreiber Handke operiert aber auch mit schweren Gegengewichten. So heißt es über den alten Adalbert Stifter, es gebe keinen Autor sonst, der so spannend sei. Handke weiß wohl, wie das auf viele von ihm als solche konnotierte Unerreichbare heute wirkt. Aber er betont das so überzeugt wie theatralisch. Mit dem solcher Art theatralischen und spielerischen geraten auch gewisse wunde Punkte seiner Autorschaft und seines Selbst in den Blick, um die er durchaus weiß. In manchen seiner aufs Empfindlichste gesteigerten Beobachtungsextasen ist etwas davon spürbar. Im Pathos des vermeintlich Kleinen und Beiläufigen schwingt manchmal eine Überreizung mit, eine Hypersensibilität, die womöglich auch in etwas Aggressives kippen kann.
Die Schlechten geraten nie in Zorn, daran erkennst du sie.
Und in seiner ständigen Suche nach passenden Benennungen notiert Handke einmal auch,
Verb zum Zorn, sieht klar und farbig.
Der Zorn wird in Handkes Selbstwahrnehmung immer mitbedacht. Angesichts des Randgängers, des Streuners, des Bewohners von Zwischenräumen und Zwischenzeiten stellen die verachteten Unerreichbaren zwangsläufig die Mehrheit dar. Und das führt zu Erkenntnissen, die auch abgründige Selbsterkenntnisse sind.
Gütige Menschen machen keine Revolution. Höchstens rebellieren sie oder eher noch laufen amok.
In die Zeit dieser Aufzeichnungen fällt unter anderem auch die Verleihung des Nobelpreises an Handke 2019. Auch dieses Literaturbetriebsereignis findet fast keinen konkreten Eingang in sein Journal. Nur ein einziges Mal. Man kann da eine Reaktion auf Vorwürfe nach dem Nobelpreis erkennen, als seine Parteinahme für Serbien im Mittelpunkt stand.
Völkermord? Nein, etwas anderes, etwas anders Schreckliches. Brudermord, Kain und Abel, Kain und Kain.
Peter Handke ist alles andere als ein nach innen gekehrter Dichter. Er ist ein wilder Romantiker, der Schreiben, Lesen und Wahrnehmen zu einer ungewöhnlichen poetischen Existenz verbindet. Dass er äußerst empfindlich reagiert, wenn in seinen Augen Ungleichheit und Ungerechtigkeit herrschen, gehört genauso dazu wie zärtliche Epiphanien des Alltags, von denen viele geeignet sind, in der Erinnerung nachzuhallen.
Sagt Helmut Böttiger über Peter Handke, Innere Dialoge an den Rändern 2016 bis 2021, Jung und Jung Salzburg, 371 Seiten, 26 Euro. Und so kommt diese Büchermarktsendung zu ihrem Ende mit Peter Handkes Jugoslawien-Komplex und seinen inneren Dialogen an den Rändern. Der äußere Dialog wiederum der Wissenschaft wird nach den nun folgenden Nachrichten aufgegriffen von Forschung aktuell. Mehr Bücher gibt es morgen ab 16.05 Uhr mit den besten 7 unserer Auswahlliste für Kinder- und Jugendliteratur. Und am Mikrofon des Büchermarktes verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.